Ja, die Weihnacht, ich weiß nicht, wie das in eurem Gefühl ist. Weihnachten ist schon lange vorbei, oder? Hm? Das ist schon so weit weg, dabei ist es noch gar nicht so weit weg. Die Zeit läuft so schnell. Ich möchte heute doch noch einmal anknüpfen, nicht an der Weihnacht selber, sondern an dem, was nachher passiert ist. Vergegenwärtige noch einmal, Maria und Josef hatten einen sehr beschwerlichen Weg von Nazareth nach Bethlehem. Die hochschwangere Maria steht nirgends in der Bibel, dass sie einen Esel hatten, aber wahrscheinlich ist anzunehmen, dass sie irgend so etwas hatten. Aber vielleicht musste sie auch zu Fuß gehen. Wissen wir nicht. Auf jeden Fall war das nicht ein Vergnügen. Und dann diese Geburt, diese Umstände, diese hygienischen Umstände, naja, mit heutigen Verhältnissen verglichen schon sehr, 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 sehr einfach. Und das mit der Hebamme hat wahrscheinlich auch nicht geklappt. Und sie waren ja auch nicht willkommen und mussten da an einem sehr ungeeigneten Ort die erste Nacht mit der Geburt verbringen. Ich weiß nicht, ob die nicht manchmal auch gefragt haben, wo ist da unser Gott? Wo ist jetzt all die Begleitung, wo ist jetzt seine Hilfe? Die haben ja fast nur Probleme erlebt. Und dann irgendwann mitten in der Nacht klopft es an der Tür und es gibt noch Betrieb. Die hätten wahrscheinlich lieber ihre Ruhe gehabt nach der Geburt. Da ist ja eine Frau, die frisch geboren hat, hat ja meistens nicht in den ersten Stunden gerade Lust auf großen fremden Besuch. Aber das gab's dort. Da kamen da fremde Leute rein, Hirten. Aber auf der anderen Seite war das auch eine ganz wunderbare Bestätigung. Was die da erzählten, was die erlebt haben, der Engel Gottes, der ihnen erschienen ist, dass hier der Retter geboren ist, könnt ihr euch vorstellen, die Maria, die hat wahrscheinlich alle ihre Müdigkeit vergessen. Ja, es ist der Retter. Ja, trotz all den mühsamen Umständen, trotz all dem, Gott ist da, Gott ist da. Er hat uns nicht vergessen. Er macht seine Verheißung wahr. Das musste überwältigend gewesen sein. Und dann kommt die Zeit nachher. Wahrscheinlich haben sie bald ein Haus gefunden, in dem sie wohnen konnten. Das ist anzunehmen. Josef hatte ja seine Verwandten in Bethlehem. Er kam ja von dort. Und irgendwie haben die dann ein Haus gefunden, nehme ich mal an. Nach 8 Tagen war die Beschneidung und das passierte in der Regel im Haus. Da wurde auch der Name des Kindes bestätigt. Und dann gab es ein Gesetz, dass eine Frau 33 Tage lang Babypause hatte. Das war das Gesetz vom Alten Testament. Wenn eine Frau einen Knaben zur Welt brachte, dann durfte sie 33 Tage lang einfach im Haus bleiben. Der Mann durfte sie nicht aufs Feld schicken zur Arbeit. Sie musste auch nicht am Brunnen Wasser holen und den schweren Krug schleppen. Sie durfte einfach zu Hause sein. Mutterschaftsurlaub. Ist eigentlich topmodern, die Bibel. Kann mir vorstellen, für Maria musste das eine schöne Zeit gewesen sein. Ein Monat lang einfach sich einleben. Sie hatte ja keine Tanten dabei und keine Mutter und keine Verwandten. Sie hat auch noch nie vorher ein Kind auf die Welt gebracht. Sie musste alles neu lernen. Das war für diese junge Mutter und Josef war ja vielleicht da eine Hilfe, wahrscheinlich aber nicht groß. Der hatte auch nicht mehr Erfahrung. Ja, das war das. Alle Mütter, die können das etwas nachvollziehen, wie das ist, die ganze Unsicherheit und wie macht man das jetzt? Und sie konnte einfach einen Monat lang ihr Baby genießen und ihr Mutterglück genießen, einfach da sein, musste nicht einkaufen gehen, nicht, sondern durfte das einfach erleben, das Baby stillen, das Baby wickeln und ich kann mir so vorstellen, einfach zuschauen, genießen, staunen, Einem kleinen Baby kann man ja stundenlang zuschauen. Da läuft immer etwas in der Mimik. Irgendwie ist da immer etwas Wunderschönes. Gott hat dir zwar eine furchtbare Reise bis zur Geburt und inklusive Geburt zugemutet, aber nachher wurde es einen Monat lang einfach ruhig. Und ich denke, das war eine gute Zeit. Und dann kam die Zeit, als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. Und so nach dem Gesetz des Herrn zu handeln, indem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll als heilig für den Herrn gelten. Außerdem brachten sie das Reinigungsopfer dar, für das Gesetz des Herrn ein Turteltaubenpaar und zwei junge Tauben vorschrieb. Für ärmere Leute war das Opfer, für reichere war es ein Schaf, ein Lamm. Ja, nach diesen 33 Tagen ging es zur ersten Reise. Ich denke, da hatte sich Maria auch entsprechend erholt und sie musste nach Jerusalem in den Tempel. Ja, jetzt hatten sie nicht mehr so weit, wie wenn sie in Nazareth geblieben wären. Die erste Reise war beschwerlich, das war nicht gerade ein Spaziergang, aber es ist wirklich nicht sehr weit. Ich weiß nicht genau, wie viel das ist, aber höchstens keine 30 Kilometer von Bethlehem nach Jerusalem. Die Erstgeburt gehörte Gott. Und sie mussten auch ein Opfer bringen für die Reinigung. Darauf möchte ich am Donnerstag im Bibelgespräch eingehen, was das eigentlich bedeutet, dass die Erstgeburt Gott gehörte und dass man ein Opfer bringen musste anstelle der Erstgeburt. Das ist jetzt für heute zu viel. Aber für das haben wir auch das Bibelgespräch, wo wir uns noch etwas in die Theologie einknien können. Ja, das war wahrscheinlich total neu. Ich kann mir so vorstellen, Maria und Josef waren vermutlich zum ersten Mal in Jerusalem. Vielleicht war Josef schon mal da bei seiner Bar Mitzwa, das könnte sein, als Kind, als Zwölfjähriger. Aber Maria war mit höchster Wahrscheinlichkeit noch nie in Jerusalem und schon gar noch nie im Tempel. Und wie läuft das denn? Da kommt das junge Ehepaar relativ unbeholfen und kommt da zum Tempel, muss sich da irgendwie zurechtfinden. Wo müssen wir da hin mit diesem Kind? Wie läuft das? Wie geht das? Keine Ahnung, aber ihr wart schon auch schon in einer fremden Stadt und musstet euch zurechtfinden. Und wahrscheinlich ging es ihnen etwa so. Alles fremd, alles neu. Und dann brachten sie das Kind in den Tempel und dann kommt die große Überraschung. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, nun, Herr, kann dein Diener in Frieden sterben, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Der Besuch der Hirten ist jetzt doch schon über einen Monat her, deshalb habe ich am Anfang gefragt, wie weit ist die Weihnacht weg? Das waren noch ein paar Tage mehr. Das war alles schon wieder weit, weit, weit weg. Und wie ist es, auch wenn wir wunderbare Zusagen von Gott bekommen haben, wenn da ein Monat oder mehr dazwischen liegt, dann hat der Alltag wieder Einzug gehalten. Jedenfalls bei mir ist es so. Wahrscheinlich bei dir auch nicht viel anders. Und ich finde es so schön, dass Gott ihnen hier wieder eine neue Bestätigung schenkt. Die müssen sich gar nicht groß erklären. Die müssen da nicht irgendwie etwas sagen. Es ist ähnlich, Maria hat das schon einmal erlebt. Etwas Ähnliches. Wo war das? Bei Elisabeth, genau. Die Maria war schwanger vom Heiligen Geist und besuchte dann Elisabeth. Und wie sollte sie ihrer Tante die ganze Geschichte erklären? Wer will ihr das glauben? Sie muss gar nichts erklären. Die Elisabeth kommt auf sie zu und sagt, wie wunderbar, gegrüßt seist du. Und hier kommt die Mutter meines Retters daher. Das war für Maria, war das so ein herrlicher Empfang. Die musste nichts erklären, es war einfach alles klar. Und nun hier im Tempel wieder, da ist ein Mann, wahrscheinlich ein älterer Herr, der einfach das Kind auf die Arme nimmt und Gott lobt und sagt, jetzt kann ich sterben, meine Augen haben den Retter gesehen, oder das Heil für Israel gesehen. Ja, Gott bereitet zwei Menschen vor. Es ist dann noch eine ältere Dame im Hintergrund, die Hanna. Und die beiden Menschen haben das junge Ehepaar mit ihrem Kind so eigentlich in Empfang genommen. Ich möchte zuerst auf Hanna kurz eingehen, nur ganz kurz. In Jerusalem lebte damals eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Asser oder Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann verstorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Das war damals wirklich sehr alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Und sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Was die Hanna genau gesagt hat, wird hier nicht aufgeschrieben. Was aber spannend ist, das musste eine bedeutende Frau sein. Da von ihr steht sogar ihr Geschlecht, aus welchem Stamm, von welchem Vater. Der Penuel war wahrscheinlich irgendeine pikante Persönlichkeit. Oder Fanuel, sagt Luther, Entschuldigung. Luther übersetzt Fanuel, das ist immer vom Hebräischen her unterschiedlich. Das war eine bedeutende Familie. Und aus dieser Familie kommt sie. Und was macht sie? Was ist ihr Job? Zum einen steht, sie ist Prophetin. Das heißt, Propheten sind Menschen, die Botschaften von Gott empfangen und für bestimmte Menschen und Situationen und weitergeben. Predigen ist eigentlich auch Prophetie. Hoffentlich ist es auch in das Leben der Menschen hineingesprochen, sonst ist es nur ein Vortrag. Aber Prophetie heißt einfach, und das sehen wir ja hier, sie hat über dieses Kind geredet, was aus diesem Kind werden soll. Und noch etwas, sie war Vollzeitbeterin. Das wird hier erwähnt. Was macht die? Was, die betet nur den ganzen Tag? Die betet nur, nein, eben nicht nur. Das ist eben sehr wichtig und bei Gott ist das sehr wichtig, dass Menschen vor ihm stehen und die Anliegen vor ihn bringen, das hat sie die ganze Zeit gemacht, das war ihr Job. Wir wissen nicht, von was sie lebte, vielleicht wurde sie im Tempelbereich unterstützt, weil sie eben als Vollzeitbeterin dort war, vielleicht hatte sie auch Kinder, und die für sie sorgten, da steht ja nichts, steht nur, dass sie nur 7 Jahre verheiratet war und dann verwitwet. Das wissen wir alles nicht, wir wissen aber, dass sie eine Beterin war. Und das ist in Gottes Augen sehr, sehr wichtig. Und Menschen, die viel im Gebet sind, viel mit Gott im Kontakt sind, die haben oft mehr Erkenntnis. Die sehen, die erkennen mehr als andere das tun. Simeon wird hier auch beschrieben. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Bei Simeon lesen wir nicht, von welcher Familie er kam. Das war nicht wichtig. Er war ein Nobody. Im Vergleich zu Hanna war Simeon ein Nobody. Aber was hier beschrieben ist, ist seine innere Haltung, sein Lebensstil. Es steht hier, er war gerecht. Und gerecht heißt eigentlich, das ist ein Mensch, der vor Gott in Ordnung ist. Der Gott ist ein Gerechter. Das ist einer, das kann ja nur Gott beurteilen. Gott sagt, dieser ist okay. Ja, dieser ist recht. Das heißt gerecht. Gerecht konnte man im Alten Testament nur sein, wenn man sündigte und dann ein Opfer darbrachte für die Sünden. Kein Mensch konnte von sich aus fehlerlos und gerecht sein. Aber die Gerechtigkeit vom Alten Testament war kombiniert mit einerseits wirklich so leben, wie Gott es will. Und wenn dann ein Unglück passiert, eine Sünde, dann darf man ein Opfertier bringen und man ist wieder gerechtfertigt. Wunderbar im Alten Testament schon. Im Neuen Testament noch viel schöner, weil Jesus das Opfer für uns gebracht hat. Und dann steht, er war gottesfürchtig. Das heißt nicht, dass er Angst hatte vor Gott, sondern das heißt, dass er Gott sehr ernst nahm. Müsste eigentlich das so übersetzen, modern. Er nahm Gott total ernst. Er hatte Respekt vor Gott. Und das ist eben auch diese Ehrfurcht, dieser Respekt. Das ist nicht ganz selbstverständlich. Es gibt auch Menschen, die meinen, sie sind gerecht und sie nehmen alles ganz, ganz genau wie die Pharisäer damals, aber sie haben Gott nicht wirklich geliebt und Gott nicht wirklich ernst genommen, sondern sie haben einfach das, was sie für richtig hielten, getan und gemeinten, sie seien besser als andere. Es gibt auch heute Menschen, die studieren sehr viel in der Bibel, Theologen, die wissen theologisch alles, aber sie haben nie keine Beziehung zu Gott. Und das spürt man dann auch. Es ist alles so wie ein wissenschaftlich, so wie ein Arzt eine Leiche seziert, wird die Bibel auseinandergenommen. Aber nicht, da lebt nichts. Aber der Simeon, bei dem lebte das. Und dann steht, er wartete. Hatte der nichts Gescheiteres zu tun, als zu warten? Warten ist eben sehr wichtig. Erwarten. Auch im Neuen Testament steht, dass wir Jesus, seine Wiederkunft, erwarten. Und diese Haltung, da kommt noch etwas. Diese Haltung, was ich jetzt erlebe, ist noch nicht alles. Es kommt noch etwas Besseres. Es kommt noch ein Leben nach dem Tod. Oder eben die Wiederkunft von Jesus, wo er alles wiederherstellen wird. Zuerst wird er ja seine Leute zu sich evakuieren. Und dann wird er sichtbar wiederkommen und diese Welt, die so kaputt ist von den Menschen, wieder heil machen. Die Erwartung. Ja, dieser Mann lebte in dieser Erwartung. Da kommt jetzt etwas. Der Messias war ja schon lange angekündigt, jahrhundertelang von Propheten, Jesaja und anderen. Da wird einer kommen, der wird Israel erlösen aus dem Joch. Und er wartete darauf. Und es steht, der Geist ruhte auf ihm. Vor Pfingsten war der Heilige Geist auf einzelnen Menschen, die eine bestimmte Aufgabe hatten. Auch die Ämter, Könige, Priester, Propheten hatten den Heiligen Geist, aber auch Menschen, die einfach ganz besonders mit Gott in Verbindung waren, hatten so diese Verbindung mit dem Heiligen Geist. Johannes der Täufer, ja schon von Geburt weg, steht da. Und es ist spannend, dass Gott manchmal Menschen einweiht. Durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Also Gott leistet es sich, einzelnen Menschen einfach mehr zu verraten als anderen. Es gibt Menschen, die haben einfach von Gott, die bekommen von Gott Geheimnisse offenbart. Und das entscheidet Gott, wem er das tut. Da ist er souverän. Es gab da zwei Menschen in Jerusalem, zwei einzige Menschen, die das mitbekamen und die Maria und Josef da besuchten im Tempel. Alle anderen von Jerusalem hatten diese Erkenntnis nicht, aber zwei Menschen hat Gott einfach etwas Spezielles gezeigt. Das kann er sich leisten. Wunderschön. Eine spezielle Zusage, du wirst nicht sterben, bevor du den Retter Israels gesehen hast. Naja, ich kann mir so vorstellen, wenn ich jetzt den Simeon kennen würde, und der würde mir sagen, weißt du, ich werde nicht sterben, bis der Messias gekommen ist, würde ich wahrscheinlich sagen, ach, schön für dich. Aber ob ich es ihm glauben würde? Ja, es gibt viele Menschen, die haben so Ideen. Aber Simeon hat es geglaubt. Und das ist das Entscheidende. Er selber hat es geglaubt. Und es ist ja spannend, wie hat er gemerkt, dass er jetzt zum Tempel gehen sollte? Da steht, vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Irgendwie hat der Heilige Geist ihn geleitet. Das ist etwas Besonderes. Wenn der Heilige Geist wie eine innere Stimme eine Mitteilung gibt, jetzt musst du gehen. Jetzt ist es soweit. Ich weiß nicht, ob du das je schon erlebt hast. Und der Heilige Geist in dir wohnt, wenn du eine Neugeburt erlebt hast, Jesus in dein Herz aufgenommen hast, dann müsste das eigentlich auch eine Erfahrung in deinem Leben sein. Vielleicht nicht jeden Tag. Aber der Heilige Geist, der möchte auch uns Hinweise geben. dann sagt er vielleicht, geh zu dieser Person. Manchmal, wenn ich für Menschen bete, habe ich den Eindruck, ich sollte dieser Person jetzt, ich sollte sie mal anrufen. Und manchmal mache ich die Erfahrung, wenn ich dann anrufe, dass die Antwort kommt, oh, du kommst mir gerade recht, ich bin so in einem Loch. Das ist eben der Heilige Geist, der uns etwas aufdeckt. Hier hat er es bei Simeon gezeigt, geh jetzt, jetzt ist die Zeit reif. Und er kommt dahin und er sieht, ja, was sieht er denn? Wenn wir die Bilder anschauen, da ist ja klar, oder? Das hat man dem Kind angesehen, vom Heiligen Schein. Dass das jetzt der Messias ist und der Maria, ist doch klar, oder? Ja, ist das so klar? Das haben die alten Künstler so gezeichnet mit der Aura, aber mir gefällt eben dieses Bild irgendwie schon besser. Wahrscheinlich hat der Simeon das ungefähr so gesehen. Einfach ein normales Kind und normale Eltern, da hat man äußerlich keinen Lichterglanz gesehen, sondern das waren einfach eine junge Familie. Und woher hat denn Simeon das erkannt? Das ist eben der Glaube. Nur der Glaube kann richtig sehen. Menschen, die so auf Gott vertrauen, die sehen mehr als andere. Paulus. Ich glaube, ich habe diesen Bibelvers auch hier, Epheser 1, 18. Er betet für die Gemeinde in Ephesus und sagt, und Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überwältigend groß seine Kraft an uns, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke, mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Rechte, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der ausgerufen wird. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Es ist ein längerer Text und ich kann jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber es geht darum, dass wir nicht nur die Augen haben hier. Die haben ja manchmal einen Sehfehler. Und dann braucht es eine Brille. Sondern wir haben auch Augen im Herzen. Und diese Augen, die sehen, was die äußeren Augen nicht sehen. Als David berufen wurde, sagte Gott zum Propheten Samuel, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Da waren die Brüder von David so stämmige, junge Männer. Und der Prophet dachte, ja, der Älteste, das ist er, der sieht aus wie ein König. Und Gott sagt, nein. Und holt dann den Teenager, so etwas rötlich, noch ein halbes Kind von den Schafen weg, überhaupt nicht gekleidet wie ein König. Und wahrscheinlich hat er sich auch nicht so graziös bewegt wie ein König, sondern eher wie ein Schafhirte. Aber Gott sieht das Herz an. Und wenn der Heilige Geist in uns lebt, dann zeigt er uns im Herzen auch Dinge, die eben tiefer gehen. Simeon sieht dieses Kind. Und der Künstler, ich finde, er hat es sehr, sehr gut dargestellt. Der Simeon, der merkt man seine Augen, die schauen wie in eine andere Welt, habt ihr gesehen? Der hat das so gut hingekriegt. Und die Hanna im Hintergrund, wie sie sich freut. Also das ist, und die Maria, der fällt fast der Kinnlaken runter. Das ist schon, gefällt mir einfach, wie es dem Künstler hier gelungen ist, dieses Staunen darzustellen. Und dann dieses ganz gewöhnliche Kind. Und der Simeon, der sieht eben mehr. Der sieht, das ist jetzt der Retter. Das sieht man dem nicht an, aber das Herz sieht es. Wir sehen Jesus jetzt auch nicht. Seht ihr Jesus im Alltag? Seht ihr, dass Jesus die Welt regiert? Ja, was regiert denn die Welt? Wir sehen so viel anderes. Geld regiert die Welt. Und ein paar verrückte Staatspräsidenten. Es gibt zum Glück auch noch andere. Und doch ist Jesus der Herr. Und doch ist er es. Und wenn du eine Verbindung zu Jesus hast, dann hast du das Passwort für den Himmel. Jesus, Jesus ist alles. Paulus hat gesagt bei den Korinthern, ich habe unter euch nichts anderes erzählt und gewusst als allein Jesus. Und ihn als gekreuzigt. Das hat Simeon gesehen. Er hat nur ein Baby gesehen, einen Monat alt. Aber er hat gesehen, das ist der Retter der Welt. Da kommt was. Der wird die ganze Welt verändern. Etwas anders, als sich die Menschen vorgestellt haben, aber es ist wahr. Ja, Jesus ist entscheidend. Sehen wir Jesus? Manchmal verliere ich etwas den Blick, weil all das, all die Eindrücke des Alltags, die auf mich einstürmen, die vernebeln manchmal den Blick, dass wir nur noch die Probleme sehen um uns herum. Dabei ist Jesus da. Dabei ist er, hat er gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wenn wir ihn kennen, wenn wir ihn haben, dann haben wir wirklich alles. Das sieht man hier dem Simeon an. Es ist schon herrlich. Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben. Ich habe das Lebensziel erreicht. Jetzt habe ich das gesehen, was ich mich gesehnt habe. Mein Ziel ist erreicht. Mein Leben ist erfüllt. Jesus zu sehen, ist das Lebensziel. Ja, da merkt man, wie dieser Mann wirklich mit Gott in Verbindung war, dass er so reden konnte. Er hat nur ein Baby gesehen. Nichts Äußeres. Aber im Herzen hat er gewusst, jetzt kommt die Erlösung. Jetzt ist meine Zusage in Erfüllung gegangen. Und dann steht, Maria und Josef, Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Sie waren erstaunt. Eigentlich bin ich erstaunt, dass die erstaunt waren. Die sollten doch das wissen. Das war doch nichts wahnsinnig Neues für sie. Und doch haben sie wieder neu gestaunt darüber. Die haben von Elisabeth schon so viel gehört. Vom Engel, von den Hirten. Auch der Josef hat ja vom Engel eine Botschaft bekommen. Die wussten alles. Und doch ist es schon wieder über einen Monat her seit der letzten Bestätigung. Und dann vergilbt es wieder so etwas oder verblasst wieder so etwas. Und dann kommt wieder eine neue Zusage und dann kommt wieder das neue Staunen. Das Staunen darüber, was hier gesagt ist. Ach, ich finde es so sympathisch. Wir merken, dass Maria und Josef eben Menschen waren wie du und ich. Ja, die Maria war sehr besonders. Diese Hingabe, diese Bereitschaft, sich Gott zur Verfügung zu stellen, sehr besonders. Aber auch diese liebe Frau brauchte immer wieder mal Bestätigung, weil die alte Bestätigung verblasste. Da war sie wahrscheinlich wie wir. Und Simeon hat noch eine Aufgabe. Einen Segen hat er bereit und eine Botschaft. Es steht, Simeon segnete sie und sprach zu Maria, der Mutter Jesu, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihrem Herzen sind. Zuerst kommt der Segen, wunderschön, ja, das können sie brauchen. Ich meine, es ist schon eine Aufgabe, den von Gott gesandten Erlöser zu beschützen und zu erziehen. Würdest du dir das zutrauen? Ich glaube, die sind sehr empfänglich für diesen Segen, den können sie sehr gut brauchen. Und dann kommt auch noch eine Botschaft. Die haben bis jetzt sehr viele Zusagen bekommen, dass das Kind der Messias sein wird, auf dem Thron Davids sitzen wird. Das haben sie gewusst. Und nun hat Simeon eine andere Aufgabe. Er wird noch etwas anderes mitteilen. Spannend ist, habt ihr gesehen, zu wem sagt er es? Zu Maria, nicht zu Josef. Wir wissen von der Bibel her, dass Josef zum letzten Mal erwähnt wird, als Jesus mit 12 Jahren nach Jerusalem geht. Dort wird der Josef zum letzten Mal erwähnt. Möglicherweise hat der Josef die ganze Geschichte nachher nicht mehr erlebt, als Jesus öffentlich auftrat. Er wird dort nirgends mehr erwähnt. Maria wird an vielen Stellen noch erwähnt, aber Josef nicht mehr. Und auch das ist ein spannender Hinweis, dass Simeon sich nicht an das Ehepaar wendet, sondern explizit an Maria. Sie wird da noch einiges durchleben, durchmachen müssen. Da gibt es Spannung, da gibt es Widerspruch. Und er bereitet Maria darauf vor, dass sie wissen muss, dieser Jesus, der wird nicht nur einen Fanclub haben, sondern der wird auch Gegner haben. Da wird es auch Widerspruch geben, da wird es auch Probleme geben. Und wenn wir dann im Evangelium etwas weiter schauen, dann gibt es tatsächlich so eine Geschichte, die steht in Markus 3. Da steht, Jesus ging ins Haus und wieder versammelte sich eine Menschenmenge bei ihm, so dass er und seine Jünger nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Das war so der Anfang und der Höhepunkt des Wirkens Jesu. Er war in Galiläa dann aufgetreten, hat viele Menschen gesund gemacht, hat gepredigt und die haben ihm wirklich die Bude eingerannt. Da war so viel los, dass sie nicht einmal Zeit hatten zum Essen. Und dann steht, und das müsst ihr euch festhalten am Stuhl, als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Inklusive Maria. Das war eben diese Spannung. Plötzlich hat sie wieder gezweifelt. Gezweifelt, was da läuft, ging in ihrem Gedanken nicht auf. Trotzdem Simeon sie vorbereitet hat, da wird dann einiges passieren. Das wird widersprüchlich sein in deinem Denken, das wirst du nicht verstehen. Und trotzdem kommen hier diese Zweifel auf. Es geht noch weiter. Ein paar Verse später, inzwischen waren Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen. Sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen. Das ist in diesem Zusammenhang. Sie wollten ihn eben holen, weil sie überzeugt waren, jetzt ist er wirklich übergeschnappt. Und die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als man ihm ausrichtete, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen. Und Jesus hat offenbar innerlich mitbekommen, was da abgeht. Und wie reagiert er? Er geht nicht zu ihnen heraus. Er sagt, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Erwiderte Jesus. Er sah die an, die rings um ihn herum saßen und fuhr fort, seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Das ist die schwierigste Stelle im Evangelium, was die Familie von Jesus anbetrifft. Es steht schon im Johannesevangelium auch, seine leiblichen Brüder haben nicht an ihn geglaubt. Aber dass sogar die Maria hier mit einbezogen ist und mitgeht, um Jesus da herauszuholen und dass er selbst Maria sagen muss, wer ist meine Mutter? Ihr hier seid meine Mutter und meine Geschwister. Da wurde selbst Maria für Jesus zum Hindernis. Sie wollte ihn hindern in seinem Dienst zusammen mit seiner Familie. Ich sage das nicht, um Maria schlecht zu machen. Aber sie war eben ein Mensch. Ein Mensch auch mit Schwächen und Fehlern. Sie war vorbereitet. Da wird es Widerspruch geben. Es wird Probleme geben. Und trotzdem, als es dann soweit war, war auch sie von dem ganzen Umfeld im Moment stärker beeinflusst als von Jesus selber. Obwohl sie so viel miterlebt hat. Mich tröstet das. Mich tröstet das. Weil Gott Menschen, die zweifeln in schwierigen Situationen, nicht in die Pfanne haut. sondern sie wieder aufrichtet. Ja, die Maria, die stand dann unter dem Kreuz und die hat dann wieder an Jesus festgehalten. Sie hat erkannt, dass sie da falsch gelegen war und dass Jesus wirklich, sie hat ja Jesus erkannt, sie hat an ihn geglaubt. Nach der Auferstehung sogar die Brüder, Jakobus und Judas, sind ja leibliche Brüder von Jesus. Jakobus war dann der Gemeindeleiter in Jerusalem, der leibliche Bruder von Jesus. Die haben nachher Jesus auch nach der Auferstehung spätestens auch erkannt, waren dabei. Ja, und unter dem Kreuz, ich denke, das mit dem Schwert wird wohl schon auch, vielleicht ist es auch diese Stelle, das Schwert, das Erleben, dass Jesus, viele laufen ihm nach. Die Theologen, die geistliche Leitung lehnt ihn ab. Die ganze Spannung mitzuerleben war für sie schwierig. Und als dann Jesus verurteilt und gekreuzigt wurde, ja, da ging ein Schwert durch ihr Herz. Und Gott hat dafür gesorgt, dass Maria vorbereitet war auf diese unfassbar schweren Momente. Klar, da waren 30 Jahre dazwischen, gell? Und das ist eine lange Zeit. Und doch, Gott lässt uns manchmal schwere Prüfungen durchmachen. Es gibt manchmal Zeiten, da gibt es keine Bestätigung. Da sind wir beeinflusst von so viel Negativen. Und doch weiß Gott genau, wann wir wieder eine Bestätigung brauchen. Wann der Zeitpunkt da ist, wo er unseren Glauben wieder neu bestätigt und stärkt. Deshalb ist mir diese Geschichte auch so kostbar. Eine Geschichte von Menschen wie du und ich. Auch der Simeon, die Hanna, Maria, Josef, das waren nicht, Jesus war sicher besonders, aber die anderen waren nicht viel anders als wir. Wenn wir so leben, wenn wir den Geist Gottes Raum geben in unserem Leben, dann ist das auch unser Leben, dann kann das auch unser Leben sein. Und dann braucht er uns auch als Werkzeug. Amen. Ja, ich danke dir für diese wunderbare Beschreibung. Dein Wort ist so ehrlich. Nichts wird schön geschrieben, nicht wird es schön gefärbt, sondern es ist so aufgeschrieben, wie es wirklich war. Danke für diese Vorbilder im Glauben. Für die Vorbilder, die auch zweifelten, die dann im entscheidenden Moment aber wieder im Glauben vorangehen konnten. Danke für diese große Gnade. Es tröstet mich selber, auch bei allen Zweifeln und Fragen und manchmal schlechten Tagen. Du bleibst treu und du findest immer wieder einen Weg, uns aufzurichten. Amen.